Ich weiß nicht, wie es euch geht angesichts dieses Weltgebetstages, dass eine neue Dankbarkeit in unser Herz zieht, dass wir Religionsfreiheit haben, dass wir die Freiheit haben, unseren Glauben zu leben, uns gegenseitig öffentlich zu ermutigen und Menschen die gute Nachricht weiterzugeben. Und ich denke, damit verbindet sich eben auch eine ganz große Liebesverantwortung, dass wir diesen Freiraum, diese Möglichkeiten, die wir haben in unserem Land, nutzen, dass wir als Christen aufstehen und voller Freude, voller Überzeugung und mit großer Liebe Menschen diese gute Nachricht weitergeben, in dieser ganzen Breite der Möglichkeiten, die wir haben. Und mich hat dieses Jahr sehr berührt, was ein syrisch-orthodoxer Priester gesagt hat. Ich habe das auch schon mal in einem Gottesdienst erwähnt, dass er gesagt hat, die ganzen Jahre der Verfolgung in Syrien haben uns weniger zu schaffen gemacht, als jetzt die Jahre hier in Deutschland im Wohlstand mit der ganzen Ablenkung des Reichtums, der Medien, unserer Gesellschaft. Und ich, wenn das jemand sagt, der Verfolgung erlebt hat, so live, wie wir gerade auch mit hineingeblickt haben nach Turkmenistan, das macht betroffen. Und ich denke, da müssen wir uns auch immer wieder fragen, wie bewusst leben wir? Sind wir dankbar über diese Freiheit, die wir haben, unseren Glauben zu leben und unseren Glauben weiterzugeben? Ist uns das bewusst oder lassen wir uns so einlullen von all den Dingen, die unser Leben so beschäftigen und einengen und auf uns selbst und unser kleines Leben fokussieren können? Und wir sind als Gemeinde gerade unterwegs, dass wir uns mit Gottes Gaben beschäftigen. Das ist ein großes Vorrecht. Gott beschenkt uns. Gott gibt uns seine Gaben. Und mit seinen Gaben bevollmächtigt er uns eben auch, dass wir mit seiner Vollmacht, mit seinen Möglichkeiten unterwegs sein können. Und wir wollen uns heute Erneuerungsgaben anschauen, die Gott uns gibt, Gaben, die unseren Glauben von innen her erneuern. Wir dürfen uns neu freuen, Gott schenkt uns Gaben. Und wenn dir noch gar nicht so bewusst ist, wie Gott dich beschenkt hat, dann lass das heute noch mal so ein Augenöffner, Herzöffner sein. Gott beschenkt dich und mich. Er begabt uns und er möchte Gaben, die wir schon längst haben, die möchte er entwickeln in unserem Leben. Und er möchte, dass wir den Wert auch der Gaben erkennen, die wir nicht haben, die andere haben, dass wir sehen, für welche Ergänzung er uns angelegt hat. Das ist wirklich wunderbar. In der ganzen Fülle der Gaben Gottes soll der dreieinige Gott in unserer Gesellschaft, in unserer Gemeinde abgebildet werden. Und wir als Gemeinde haben einen Gabentest jetzt neu gemacht, so etwa die Hälfte unserer Gemeinde hat mitgemacht. Das ist ein Test, den die natürliche Gemeindeentwicklung entwickelt hat, dass man sich mit den eigenen Gaben beschäftigen kann. Als Gemeinde haben wir 2009 schon mal so einen Test gemacht, also viele sind jetzt involviert und ich bitte um Entschuldigung für die, die jetzt hier sitzen und davon keine Ahnung haben. Da geht es nicht um die Bibel, das ist einfach nur ein Werkzeug, mit dem man arbeiten kann, biblische Inhalte besser zu verstehen und anzuwenden. Und da gibt es einfach so ein Gerüst, dass man eben sagt, es gibt Gaben, die sind dann einfach in diesem Buch, in dem Test, dem grünen Farbenspektrum zugeordnet und die haben diese Assoziation mit Gott, dem Schöpfer. Da geht es um Weisheit, um Kreativität, also um ein Gabenspektrum, was, ich sag mal, der Weisheit, Kreativität zugeordnet ist. Und es gibt ein anderes Gabenspektrum, das wird mehr, diese Gaben werden mehr mit Gott, dem Sohn, mit Jesus Christus, seinem Wirken, seinem Engagement, seiner Menschwerdung hier auf Erden assoziiert. Und das dritte, das blaue Gabenspektrum, mit dem wir uns heute stärker beschäftigen wollen, das hat mehr die Assoziation zum Heiligen Geist und seinem Wirken, seiner Vollmacht, die er schenkt. Das eben sehr verkürzt, einfach der Einfachheit halber so dreigegliedert. Und wenn wir uns heute den Wert und die Wirkung dieser Erneuerungsgaben, also der 10 Gaben, des biblischen Gaben, des blauen Farbspektrums anschauen, dann soll uns einfach bewusst sein, dass eben ohne die Wirkung des Heiligen Geistes, beziehungsweise ohne seine Vollmacht, zu der eben diese Gaben gehören, unser schöpferisches Wirken in dieser Welt und unser tatkräftiges Wirken in dieser Welt eben nicht zur von Gott beabsichtigten Frucht kommt. Gott möchte, dass diese ganzen Gaben zusammenwirken, damit die Frucht in der Vollständigkeit zum Tragen kommt. Und ich möchte das an einem Beispiel ausdrücken. Wir haben ja als Gemeinsam für Hamburg, Gemeinden von Gemeinsam für Hamburg im Oktober eine Woche durchgeführt, The Turning. Da ging es um die Wende, dass Christen wieder auf die Straße gehen, in übergemeindlichen Teams, Menschen mit Gottes Liebe in Berührung bringen. Wir haben entschieden, das soll weitergehen. Und so gab es gestern spontan das erste Nachtreffen. Und ich sag mal, zu diesen schöpferischen Gaben gehört, dass Menschen überhaupt mal diese Methode entwickelt haben, als ein gutes, hilfreiches Werkzeug, also in Weisheit sich überlegt haben, wie können wir auf der Straße klare, zielführende Gespräche führen und doch in aller Liebe und Weisheit, aber sich nicht in Diskussionen zu verzetteln, sondern einen klaren, guten Ablauf, eine gute Methode zu kreieren. Also da stecken Menschen dahinter mit Weisheit und Kreativität. Hätte es nicht Organisatoren in Hamburg gegeben, die Gabe der Organisation haben, dann wäre auch gestern der Termin ja gar nicht zustande gekommen. Also es braucht Gaben, Entwicklungsgaben, die eben so einen Rahmen überhaupt bieten, dass Gutes von Gott her geschehen kann. Und natürlich brauchte es gestern dann tatsächlich real existierende Menschen, die bereit sind, tatkräftig auf die Straße zu gehen mit diesem Konzept, in diesem organisierten Rahmen. Und wir waren 13 Personen, das klingt jetzt nicht viel, aber ich fand das so berührend. Wir waren 13 Personen aus 10 verschiedenen Hamburger Gemeinden. Und das war, ich weiß nicht, ob ihr euch da jetzt so reinversetzen könnt, das war etwas so Besonderes, etwas so Kostbares, in dieser Vielfalt zu sagen, und wir machen uns eins und wir gehen diesen Prozess weiter. Insofern waren wir wenige, waren dann eben 6 Teams, in denen wir rausgegangen sind, aber aus 10 verschiedenen Gemeinden. Und das hat uns eine Hoffnung gemacht, dass es eben die Christen in Hamburg sind, die diesen Prozess weitergehen, Gottes Liebe auf die Straße zu bringen. Denn Gott stellt sich zur Einheit. Und wir glauben, dass es eine besondere Bewegung unserer Zeit ist, dass diese Einheit, die, für die Jesus gebetet hat, dass die zustande kommt, dass sich ganz verschiedene Gemeinden eins machen und es plötzlich unwichtig wird, wo man sich beheimatet fühlt. Wir sind Jesus Nachfolger, Menschen, die Jesus lieben und wir gehen gemeinsam auf die Straße. Und ja, so brauchte es dann eben alle 3 Facetten, sage ich jetzt mal auf unseren Einsatz gestern bezogen. Wir brauchten diesen Rahmen, es gab dieses Treffen hier, es gab auch eine Stunde Schulung, da geht es um Weisheit, um Klarheit, um Struktur, um Verständnis. Wir brauchten natürlich die Stunde auf der Straße, denn was nützt das, ein super Konzept zu haben und vielleicht auch noch zu beten, aber wenn niemand rausgeht, dann erfährt ja keiner die gute Nachricht. Also wir brauchten auch die Stunde draußen, aber wisst ihr, was wir zuerst gemacht haben? In der allerersten Stunde haben wir zusammen Lobpreis gemacht, wir haben gebetet, wir haben Gott eingeladen, wir haben den Heiligen Geist eingeladen, dass er in uns wirkt, dass er uns Offenbarungen gibt. Denn es ist ja so, man kann ja mit dem besten Konzept dann auch tatsächlich tatkräftig auf die Straße gehen, aber wir wissen doch gar nicht, welche Person offen ist. Und wenn wir auf Menschen stoßen, die eigentlich sehr vermauert sind, dann sagt man guten Tag und tschüss und dann wird nicht viel passieren. Wir brauchen dieses Geleitetsein von Gott, was ja übernatürlich ist. Ich kann ja einem Menschen nicht sofort ansehen, wie offen ist er, vielleicht nur zu 20%, zu 90% oder hat er heute Morgen sich vielleicht mit Lebensfragen beschäftigt und ist so offen, dass er sich freut, dass wir auf ihn stoßen. Und insofern war es uns wichtig, dass wir dieses gute Konzept, was schon in vielen Ländern gegriffen hat und vielen Städten, in Bremen, in Hamburg, dass wir dieses Konzept nehmen. Und natürlich sagen, okay, wir lassen uns bewegen, wie Jesus mit einer Barmherzigkeit, mit dienendem, liebenden Herzen Menschen die gute Nachricht zu sagen. Aber wir können das im Letzten nicht abgerundet, nicht wirklich mit der Frucht, die Gott vorbereitet hat und vorhat, wenn wir uns nicht öffnen, dass der Heilige Geist uns inspiriert und wir auf dem Weg genau auf die richtigen Menschen treffen. Menschen, die berührt sind, die offen sind, die uns danken, dass wir ihnen das weitergeben. Und insofern wollte ich einfach an diesem Beispiel nochmal zeigen, wie wichtig dieser Dreiklang ist von Gottes Entwicklungsgaben, den Mitteilungsgaben und eben auch den Erneuerungsgaben, die heute bei uns im Zentrum stehen wollen. Übrigens, als wir uns, wir 6 Teams dann danach getroffen haben, nochmal zur Feedbackrunde, war so der Bericht, dass wir 16 sehr intensive Gespräche hatten insgesamt, wo wir für Menschen beten durften und dass etliche Menschen darüber hinaus in anderen sehr intensiven Gesprächen Jesus als persönlichen Heiland und Retter angenommen haben. Und Das ist total berührend und ich war auch sehr bewegt von 2, 3 Begegnungen, die ich in meinem Team hatte und muss sagen, es ist so ein reiches Geschenk, was man selber wieder bekommt, wenn man einen Menschen erlebt, der Tränen in den Augen hat, der tief berührt ist von der Botschaft, die man ihm bringt, der so offen ist, dass er fast nur darauf gewartet hat. Und ja, ich hoffe, dass ich diese junge Frau wiedersehe und dass sie letztlich bei Jesus ankommt. Das war ein sehr bewegendes Gespräch, auch noch 2 andere junge Männer. Also ich freue mich, was Gott tut und dass wir beteiligt sein dürfen. Und ich erlebe es immer wieder als das größte Geschenk, wenn man so über die eigenen Grenzen geht, den Mut hat, die Entscheidung trifft, dabei zu sein und dann zu erleben, was Gott vorbereitet hat. Also mein Herz rührt das immer wieder sehr an. Ja, wir wollen uns heute diese Erneuerungsgaben, die Gott uns schenkt, ansehen. Und da geht es einmal um besonderes Vertrauen zu Gott, dass das wachsen darf durch diese Gaben, die Gabe des Glaubens, des Gebetes, der Leidensbereitschaft. Ich sage nachher zu den Gaben noch was, wenn wir in diesem Bibeltext drinstehen. Es gibt die anderen 4 Gaben, da geht es mehr um die Kommunikation mit Gott, um das Erleben der Kommunikation, auch Botschaften von Gott, die wir hören, wahrnehmen, vor dem inneren Auge sehen, weiterzugeben. Und dann gibt es die 3 Gaben, Gottes Macht zu erfahren, beziehungsweise eben übernatürliche Kraft für besondere Nöte weiterzugeben. Und das Beste ist ja, man guckt sich das immer ganz praktisch an, deswegen habe ich einen Text heute rausgesucht aus der Apostelgeschichte 16, wo diese Gaben oder viele dieser Gaben tatsächlich vorkommen, dass man richtig sehen kann, welche Wirkung sie haben, aber eben auch ein Text, der ganz enge Berührung zum Weltgebetstag für verfolgte Christen hat, weil wir dort sehen, wie eben auch die ersten Christen unter großen Verfolgungen gelitten haben. Wir schauen rein in Apostelgeschichte 16, in Auszügen Apostelgeschichte, die Verse 6 bis 26. Paulus und Silas befinden sich da auf ihrer 2. Missionsreise durch die heutige Türkei. Sie haben tolle Sachen erlebt, Gemeinden wurden gegründet, Gemeinden wurden ermutigt, also Wunder sind geschehen, also sie haben sozusagen im Gepäck einen dicken Rückenwind und sie ziehen weiter, sie lassen sich nicht aufhalten und wir lesen, nach ihrem Aufenthalt in Lystra zogen sie durch den phrygischen Teil der Provinz Galatien. Denn der Heilige Geist hatte sie erkennen lassen, dass sie in der Provinz Asia Gottes Botschaft noch nicht verkündigen sollten. Auch als sie in die Nähe von Mysien kamen und weiter nach Norden in die Provinz Bithynien reisen wollten, erlaubte es ihnen der Geist von Jesus nicht. Wörtlich steht da also, dass sie versuchten, einen Weg einzuschlagen, aber der Heilige Geist es ihnen verwehrt. Und wir wissen jetzt gar nicht genau, was dahinter steckt, aber ich denke, ihr kennt Situationen in eurem Leben, dass ihr merkt, irgendwas klappt überhaupt nicht. Irgendwas ging gut und ihr dachtet, ihr habt Rückenwind und plötzlich kommt ihr euch vor wie in einer Sackgasse. Irgendwie gibt es nur Stoppschilder, da sind Türen und dann ist ja immer die Frage, wie gehen wir damit um? Wir brauchen dann diese Gabe der Geisterunterscheidung, zu sehen, ist eine Tür zu. Und Gott möchte uns nur kühn machen, dass wir warten, dass wir beharrlich sind, dass wir klopfen, dass wir alle Mittel, ergreifen, damit sich diese Tür öffnet. Oder heißt diese Tür, stopp, das ist gar nicht der Weg, den du nehmen sollst. Also das ist ja nicht immer klar, wenn wir vor einer verschlossenen Tür stehen, was wir damit anfangen sollen. Da brauchen wir diese übernatürliche Begabung von Gott. Und offensichtlich haben die Jesus-Nachfolger damals, die in diese Situation kamen, gemerkt, eigentlich ist ja grundsätzlich Verkündigung des Evangeliums auf jeden Fall richtig. Da geht es ja nicht um schwarz und weiß, etwas ist ganz richtig, etwas ist falsch. Nein, das war ja in jedem Fall richtig. Aber offensichtlich wollte Gott etwas anderes, etwas viel Besseres. Und das können wir nicht immer wissen. Und deshalb ist es so wichtig, feinfühlig unterwegs zu sein und zu sagen, was mache ich denn jetzt mit dieser verschlossenen Tür? Und wir wissen auch gar nicht, steckt denn da Verfolgung dahinter? Ich meine, von Verfolgung haben sie sich nie abhalten lassen. Das wäre kein einziger Grund für sie gewesen. Oder war es, dass sie merkten, das Klima ist nicht offen? Oder hatten sie einfach keinen inneren Frieden mehr? Also wir wissen jetzt gar nicht viel mehr, wie sich das zugetragen hat. Aber wir merken, dass man nicht einfach so menschlich unterwegs sein kann mit der Botschaft, sondern wir brauchen dieses Feingefühl. Gott, was willst du mir denn mit dieser Sackgasse, diesem Flow, der plötzlich abreißt, mit diesem Unfrieden, den ich vielleicht im Herzen spüre, was willst du mir sagen?
Und wie gesagt, es geht nicht immer um richtig und falsch. Das eine kann ja der zweitbeste Weg sein, aber Gott möchte für den besten. Und deshalb ist es wichtig, hinzuhören. Also wir merken hier die Gabe der Unterscheidung. Da geht es darum, dass wir Hintergründe erkennen, geistliche Zusammenhänge, und dass wir dann Wahrheit und Irrtum oder, ich sag mal, den besten vom zweitbesten Weg oder den besten vom zehntbesten Weg unterscheiden lernen. Und sie reagierten auf dieses Wirken des Heiligen Geistes und zogen an Mysien vorbei und erreichten die Hafenstadt Troas. Und jetzt ganz interessant, wechselt von Vers 8 zu Vers 9 das Personalpronomen. Plötzlich geht der Wir-Bericht weiter. Jetzt erleben wir, aha, jetzt ist Lukas dabei. Das hatte er eben vom Hörensagen, hat er sozusagen transportiert, aufgeschrieben für uns, dass wir das heute in der Christusgemeinde Bamberg-Nord behandeln können. Jetzt sind wir beim Wir. Da war er live dabei. Da steht da nämlich, der war nämlich offensichtlich nach Troas gekommen und stößt mit ihnen zusammen. Und dann heißt es, dort sprach Gott nachts in einer Vision zu Paulus. Der Apostel sah einen Mann aus Mazedonien, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Da war uns klar, dass Gott uns gerufen hatte, den Menschen dort die rettende Botschaft zu verkünden. Und wir suchten sofort nach einer Gelegenheit zur Überfahrt. Wir sehen da, Paulus hat einen geistlichen Eindruck. Also ich weiß nicht, was ihr so träumt, wir träumen ja eine Menge Mist auch vielleicht. Aber Paulus war klar, das war jetzt nicht irgendwie mal so eine witzige Idee nachts, weil er vielleicht öfter mal drüber nachdenkt, wo kann ich hin, vielleicht mal nach Europa zur Abwechslung. Paulus war klar, das ist ein klarer Eindruck von Gott. Er hatte ein Gespür dafür, dass das nicht nur irgend so ein Traum war. Und seine Mitarbeiter, auch dieser Lukas inklusive, ihnen war klar, Gott hat geredet, unmissverständlich. Und dann machen wir jetzt nicht erstmal eine christliche Konferenz und überlegen, ob das ein neuer Weg sein kann, auch die Botschaft nach Europa zu bringen. Wir verbringen jetzt erstmal nicht eine lange Gebets- und Fastenzeit, sondern sie haben Gottes Ruf gehört und sie reagierten sofort. Es war für sie eindeutig. Sie mussten nicht mehr lange herausfinden, ist das jetzt dran? Und wir sehen hier eben auch ganz stark die Gabe des Glaubens wirken. Denn die Gabe des Glaubens, da stecken oft Visionäre da drin, die sich von Gott gebrauchen lassen, dass eine neue Entwicklung entgangen kommt, dass neue Wege gegangen werden, dass aus alten, auch super Wegen ausgestiegen wird in neue, noch bessere Wege, die Gott für die Gruppe im Moment bereithält. Also sie waren offen für Gottes prophetisches, ankündigendes, wegweisendes Wirken. Und zwar alle im Team, sie schienen sich einig zu sein. Lukas, der ja gerade erst dazugestoßen war, sagt, es war uns klar. Und vielleicht hatte Gott ihnen diese anderen Türen zugemacht oder sie anders geleitet. Nicht, weil dort nicht auch Menschen zum Glauben gekommen wären, sondern weil Gott eine ganz große, eine noch größere Vision hatte, nämlich, dass sie den Kontinent verlassen und nach Europa übersetzen, wovon wir ja ehrlich gesagt alle profitieren. Wir sind dankbar für diese gute Idee. Also wir sehen hier Offenheit für Prophetie, wir sehen die Gabe des Glaubens am Wirken. Wir gingen in Troas an Bord eines Schiffes und segelten auf dem kürzesten Weg zur Insel Samothrake, am nächsten Tag weiter nach Neapolis und von dort begaben wir uns landeinwärts nach Philippi, der bedeutendsten römischen Kolonie in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Und wir blieben einige Tage. Dann kommen einige Verse, wie sie dann auf die ersten offenen Menschen stoßen, die gottgläubige Leute waren, ihnen die christliche Botschaft bringen, wie sozusagen die erste kleine Gemeinde in Europa entsteht. Und dann lesen wir weiter in Vers 16. Sie haben da gewirkt und auf dem Weg zur Gebetsstätte begegnete uns eines Tages eine Sklavin. Sie war von einem Dämon besessen, der sie wahrsagen ließ. Auf diese Weise brachte sie ihren Besitzern viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und zeigen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Ich meine, ist das nicht eine super Reklame? Mal ganz ehrlich. Das ist nicht eine super Reklame? Und das wiederholte sich an mehreren Tagen und man könnte sagen, yes, super, ist das nicht toll? Das wiederholte sich an mehreren Tagen, bis Paulus es nicht mehr ertragen konnte. Paulus sagt sich, wir sind nicht darauf angewiesen, durch finstere Mächte die Offenbarung zugerufen zu bekommen, dass wir mit Jesus unterwegs sind und die rettende Botschaft haben. Paulus hat dahinter geblickt, dass diese Frau nicht von Gott inspiriert war, das zu verkünden, sondern dass da dunkle Mächte am Werk waren und dass sie nicht nur tatsächlich von ihrer Gesellschaft in eine Sklavin war, sondern dass sie versklavt war an dämonische Mächte. Und das hat ihm leid getan. Er wusste, Jesus befreit, und er konnte es nicht ertragen, dass diese Frau geknechtet war und sozusagen mit ihrer Knechtschaft dann auch noch Geld eingebracht hat und es ein gutes Geschäft gab mit diesem dämonischen Wirken. Er konnte es nicht mehr ertragen und er wandte sich zu der Frau um und sagte zu dem Dämon: Im Namen von Jesus Christus befehle ich dir, verlass diese Frau. Und in demselben Augenblick verließ der Dämon die Sklavin. Wir merken hier, wie wichtig Geisterunterscheidung ist. Da hat ja eine Frau was Gutes gesagt. Aber die Wurzel dessen, die Motivation, die Kraft, aus der sie das gesagt hat, war keine gute. Und ich denke, wir kennen das aus unserer Zeit. Es gibt ja alle möglichen, so im Bereich Heilung, Gesundheitswesen, da gibt es so manches, wo man sagt, oh ja, das funktioniert ja, berichten Leute. Aber wir sagen, da werden Kräfte angezapft, die möchten wir als Christen nicht anzapfen. Und da müssen wir immer wieder die Gabe der Unterscheidung haben. Und nicht nur in dem Bereich, in vielen Bereichen brauchen wir das. Und Gott ist ein Gott, der befreit. Und wir alle können immer wieder an Punkte in unserem Leben kommen, wo wir merken, wir sind nicht frei. Da sind Bereiche in unserem Leben, das ist zerstörerisch, was da in unserem Leben drin ist. Und Gott möchte, dass eine Heilung in unser Leben fließt, dass wir befreit sind. Und insofern kann es sein, dass auch wir, dass Gott uns heute in diesem Gottesdienst anstößt, vielleicht einen Punkt belichtet in unserem Leben, wo wir identifizieren, eigentlich bin ich da nicht frei. Und das kann auf verschiedene Weise sein. Das kann eine Verhaltensweise betreffen, das kann Ängste betreffen, vielleicht eine Sprachlosigkeit, dass ich mich nie traue, mit anderen über den Glauben zu reden. Das können ganz verschiedene Unfreiheiten sein. Und Gott möchte uns in die Freiheit führen, in zunehmende Freiheit. Und wir sind ja verschiedene Menschen, also wird das immer ganz individuell aussehen. Aber Gott ist ein Gott, der uns mit Jesus Rettung und Befreiung gebracht hat. Und deshalb ist es gut, wenn er in unserem Leben Licht fallen lässt, dass wir merken, wo brauchen wir Befreiung oder in welchen Bereichen müssen wir unterscheiden lernen, was von Gott kommt und was ganz andere Wurzeln hat. Wir brauchen Einblick in Hintergründe und wir brauchen definitiv Befreiung von dämonischen Mächten oder Kräften. Und als die Besitzer das merkten, dass sie mit ihr nichts mehr verdienen konnten, packten sie Paulus und Silas und schleppten die beiden auf den Marktplatz zur Stadtbehörde. Diese Männer bringen unsere Stadt in Aufruhr, beschuldigte man sie vor den obersten Beamten der Stadt. Es sind Juden, sie wollen hier Sitten einführen, die wir als römische Bürger weder befürworten noch annehmen können. Da stellte sich die aufgehetzte Menschenmenge drohend gegen Paulus und Silas und die obersten Beamten der Stadt, ließen den beiden die Kleider vom Leib reißen und sie mit Stöcken schlagen. Und nachdem sie so misshandelt worden waren, warf man sie ins Gefängnis und gab dem Aufseher die Anweisung, die Gefangenen besonders scharf zu bewachen. Also sperrte er sie in die sicherste Zelle und schloss zusätzlich ihre Füße in einen Holzblock ein. Und gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und sie lobten Gott mit Liedern und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Und plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern erschüttert wurde. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Was für eine Geschichte. Wir sehen hier diese Gabe der Leidensbereitschaft. Bei dieser Gabe geht es darum, dass ich inmitten von Herausforderungen eine siegreiche Lebenseinstellung behalte. Eine siegreiche Einstellung, mit Gottes Möglichkeiten zu rechnen. Das heißt jetzt nicht, dass ich eine Spritze weniger pieksend empfinde oder so, ne? Sondern das bedeutet, dass es meine innere Einstellung so auf Gott ausgerichtet ist, dass ich eine Widerstandskraft, eine geistliche Widerstandskraft mitbringe und mir den Sieg nicht von den Augen wegnehmen lasse. Wir sehen, Gebet, diese Gabe intensiv, anhaltend, selbst in den krassesten Situationen sich an Gott vertrauensvoll zu wenden, vielleicht auch gemeinsam und dieses Gebet zu genießen. Sozusagen, die feiern da Gottesdienst unter schlimmsten Bedingungen. Und vielleicht haben sie ja sogar noch sich selbst weiter gefährdet, indem sie da lauthals singen, dass sie erst recht nochmal so ein Knüppel vorbeikommt und ihnen eins rüberhaut. Aber sie ließen sich nicht halten. Gebet, anhaltendes, intensives, gemeinsames Gebet. Und wir wissen jetzt auch gar nicht, ob beide gleichermaßen so frisch dabei waren. Vielleicht war der eine gerade ganz mutlos und der andere hat dann gesagt, hey, lass uns beten. Und beim Gebet haben sie gemerkt, wie sie neue Kraft bekamen, wie sie neue Kühnheit bekamen, dass sie plötzlich anfingen zu loben und zu preisen. Auch da erfahren wir jetzt ja nicht, wie sind sie da hingekommen, wie war das noch um 18 Uhr, wie war es um 19 Uhr, 20 Uhr, bis es dann Mitternacht wurde. Was haben sie durchlitten, wie haben sie gekämpft? Aber es ist uns so ein Vorbild, dahin zu kommen, zu sagen, lasst uns intensiv und anhaltend gemeinsam beten, Gebet genießen, uns auf Gott ausrichten. Vielleicht haben sie in Sprachen gebetet, weil da, wo gar nicht mehr unser Kopf die Worte denken muss, sondern einfach so unser Innerstes mit Gott in Berührung kommt, das hat auch eine ganz stark heilende Wirkung für unsere Einstellung, die wir im Moment haben, dass wir uns einfach so kindlich auf Gott ausrichten, weil uns vielleicht vom Kopf auch gar nicht einfällt, was wir beten können. Und es gibt viele Berichte von Menschen, die in Notlagen waren, wo sie Schmerzen hatten, die in Sprachen gebetet haben und die Schmerzen dann weniger empfunden haben. Dass Menschen, die einen Entzug durchgemacht haben und keine anderen Mittel hatten, dass sie den Entzug im Namen Jesu besser durchgestanden haben. Also das sind alles so Möglichkeiten, mit denen wir vielleicht noch keine Berührung gemacht haben. Aber Gott schenkt seine Gaben zum Nutzen, zum Aufbau, zur Ermutigung vieler. Also Gebet, Leidensbereitschaft und hier die Gabe des Glaubens, eine Unerschrockenheit an den Tag zu legen und eine neue Entwicklung zu sehen, obwohl sie da im letzten Loch hocken. Und plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das ganze Gefängnis in den Grundmauern erschüttert wurde. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Eine wunderbare Befreiung, die sie hier miteinander erleben. Also etwas ganz Großartiges. Gott möchte, dass wir selbst Wundertaten erleben, weil Gottes Möglichkeiten keine Grenzen haben. Und so möchte ich heute einladen mit diesem Bibeltext, der uns ganz neu inspirieren kann, dass wir uns heute ausstrecken. Und ich lade euch dazu ein, dass die, die das jetzt gleich möchten, zum Gebet aufstehen und ihre Hände öffnen und auf eine dreifache Weise sich Gott öffnen. Dass wir uns öffnen für das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben und dass wir innerlich sprechen, komm, Heiliger Geist, rüste mich aus mit deinen Erneuerungsgaben, komm du in mein Leben, belichte du mein Leben, gib du meinem Leben Perspektive. Dass wir uns ausstrecken nach Gottes Gaben und ihrer Entwicklung in unserem Leben und der Ergänzung und der Wertschätzung. Dass wir wissen, alle Gaben brauchen dieses Zusammenspiel, dass unser ganzheitlicher Gott auch ganzheitlich in unser Leben und unsere Welt kommt. Und dass wir neue Kraft empfangen, eine Vollmacht zum Leben, eine große Dankbarkeit, dass wir Christen sind. Und eine große Kühnheit, dass wir einstehen für die gute Nachricht. Nicht nur im Gebet für andere, sondern auch tatsächlich, dass wir in unserem Alltag, da wo wir sind, eine gelebte Botschaft sind. Und so bitte ich euch aufzustehen zum Gebet. Vater im Himmel, Jesus, Heiliger Geist, ich öffne dir mein Leben, Gott. Und zeichenhaft öffne ich meine Hände, weil bei allem, wie ich reich beschenkt bin, weiß ich, ich brauche dich. Ich brauche diese gesunde Abhängigkeit von dir. Weil mit allen menschlichen Möglichkeiten und auch mit all dem, was du mir schon hast zufließen lassen und womit du mich beschenkt hast, weiß ich, ich brauche diese Nähe zu dir. Ich brauche dieses Erfülltsein mit dir, Heiligen Geist, jeden Tag neu. Und ich lade dich ein, entwickel du die Gaben, die du mir schon geschenkt hast. Ich möchte dankbar sein für die Gaben, die meine Geschwister haben. Ich möchte eine große Wertschätzung haben für alle die Gaben, die du ausstreust unter deinen Kindern. Und wir brauchen diese Ergänzung, diesen Nutzen für die ganze Gemeinde, für die ganze Gesellschaft. Und ich möchte mich zur Verfügung stellen, Herr. Und Herr, ich bete, dass du kommst, dass du jetzt kommst mit deiner Kraft und mir eine neue Kraft und Vollmacht zum Leben gibst. Herr, du fragst, wen soll ich senden? Und Herr, ich möchte antworten, sende mich. Ich möchte mich von dir senden lassen in Demut, aber auch in großer Kühnheit, in einer Entschlossenheit, dich zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, von ganzem Willen und deinen Willen umzusetzen in dieser Welt, deine Liebe in die Welt zu bringen, für dich zu leben und auch für dich zu sterben. Amen.